herzlich willkommen. Es ist wieder mal feine Sofazeit. Ich sitze zwar heute auf einem wunderschönen Sessel und nicht auf dem Sofa, aber wir benennen das jetzt nicht um. Wir bleiben beim feinen Sofa. Und ich weiß, ich habe eine kleine Pause eingelegt, weil gerade wirklich auch viel am Laufen ist im Feinsein. Es werden gerade viele Videos in der Feinsein-Coach-Ausbildung aufgenommen und da ist der Podcast ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ich gelobe Besserung, meine lieben ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Wir werden wieder öfters hier miteinander zu tun haben, weil mir dieser Podcast wirklich am Herzen liegt. Und auch das heutige Thema liegt mir sehr am Herzen. Und eigentlich habe ich einen roten Faden, der liegt hier bei mir, aber ich habe diese Intuition, das Gefühl, dass ich wahrscheinlich diesen roten Faden verlieren werde. Weil es um ein Thema geht, das mich sehr berührt und mich sehr bewegt, gerade jetzt in dieser Zeit. Und es geht um unsere Kinder. Und ich glaube, ich werde noch öfters über Kinder sprechen und ich werde noch öfters über Familie sprechen, was es bedeutet, Mutter zu sein, was es bedeutet, Vater zu sein, in einem Familiensystem zu leben. Was es bedeutet, mit neurodivergenten Kindern unterwegs zu sein oder eben auch und oder als neurodivergente Mutter, neurodivergenter Vater unterwegs zu sein. Und ich möchte auch über Schule sprechen, weil das einfach Themen sind, die uns bewegen, die uns sehr bewegen. Wir alle, wir waren einmal Kinder. Viele von uns haben selbst Kinder. Wir alle haben eine Mutter, wir alle haben einen Vater, wir alle waren in der Schule oder haben irgendein System durchlebt, erlebt, in dem wir beschult wurden, ob das jetzt Homeschooling war oder freies Lernen oder eben die klassische Schule. Und Feinsein dreht sich natürlich rund um diese Themen und es geht auch für mich immer wieder um das Thema. Wer es noch nicht weiß, ich selbst bin auch Mutter von drei Kindern, die heute nicht mehr super, super klein sind. Mein ältestes Kind, mein Sohn, ist 13 Jahre alt, die mittlere Tochter ist 12 Jahre alt und die jüngste wird jetzt dann bald 10. Also ich bin schon ein Weilchen Mama und ich bin jetzt, ach ja genau, das ist so eine schöne, jetzt habe ich gedacht, da komme ich nie hin. Das ist so eine schöne Position jetzt gerade, wo man sagen kann, hey, ich habe es jetzt 13 Jahre durch, ich habe ganz vieles probiert, ich habe ganz viele Erfahrungen und ich möchte heute ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen. Genau, das wird heute sehr persönlich und sehr speziell auch ein bisschen, ich möchte auch ein bisschen meine Reise teilen mit euch, meine Reise als Mutter oder wie ich Mutter geworden bin, wie ich mir vielleicht vorgestellt habe, Mutter zu sein oder wie wir uns auch als Paar vorgestellt haben, diese Familie zu haben, zu gründen. Und ja, also ich schließe das Skript mal, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich mich hier an diesen roten Faden halte. Das ist auch jetzt gerade, siehst du, ich bin sehr spontan. Okay, also ich bin Mutter geworden mit 33 Jahren zum ersten Mal und ich habe eigentlich gar nie vorgehabt, Mutter zu sein. Also ich habe bis 30 habe ich der ganzen Welt verkündet, ich, Tanja Suppiger, werde kinderlos bleiben. In meinem Plan ist kein Kind, ich möchte kein Kind haben. Und das ging wirklich auch so weit, dass ich meinen Mann vor die Tatsache gestellt habe und ihm gesagt habe, du, also wenn du vielleicht mal Kinder möchtest, also wenn das für dich so wichtig wäre, Kinder zu haben, dann müsstest du dir vielleicht jetzt mal überlegen, ob du bei mir bleiben willst oder nicht, weil ich will keine Kinder. Das ist ganz spannend. Wir sind ja schon sehr lange zusammen, wir sind seit 26 Jahren zusammen, ich war 21, als ich ihn kennengelernt habe. Und da macht man gemeinsam als Paar eine spannende Entwicklung durch. Man geht miteinander durch unterschiedliche Lebensphasen. Und für mich war sehr früh ganz wichtig, dass ich in meinem Job weiterkomme und dass ich diese Meisterausbildung mache. Es war für mich wirklich lange ein Traum und ein großes Ziel, ein eigenes Labor zu führen, selbstständig zu sein. Ich wollte schon immer selbstständig sein. Ich habe ein Thema mit Autoritäten. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir nachher über das Thema Schule sprechen. Also ich habe ein Thema mit Autoritäten und ich fand meine Chefs nicht wirklich cool, die ich hatte. Und sie haben mir oft auch meine eigenen Themen extrem gespiegelt. Ah, darüber könnte ich auch einen eigenen Podcast mal aufnehmen. Das wäre auch spannend. Aber egal. Also ich habe eine steile Karriere hingelegt. Mit dem eigenen Labor ist dann nichts geworden. Also eigentlich schon, aber dann doch nicht wirklich. Und ich war dann sogar auch noch in der Industrie unterwegs. Ich war in Europa unterwegs, war in der ganzen Schweiz unterwegs, war sogar Präsidentin vom Arbeitnehmerverband der Zahntechniker. Also ich habe diese Branche super, super gut gekannt. Und wenn ich heute so rückblickend darauf schaue, denke ich jeweils so, wow, ich habe schon extrem viel erreicht dort drin. Also ich war auch noch Prüfungsexpertin, genau, in der Grundausbildung und in der Meisterausbildung auch und habe auch überbetriebliche Kurse gegeben. Das hat mir total Spaß gemacht, habe ich total geliebt. Und doch gab es dann so einen Moment, so einen heiligen Moment, wo ich mir dann ernsthaft, ganz ehrlich begegnen musste und mich fragen musste, ist es das jetzt schon gewesen? Will ich wirklich das so laufen lassen? Noch, das wären ja dann noch 30 Jahre gewesen oder 35 Jahre. Oder ist da nicht einfach noch mehr? Und ich habe in dieser Zeit schon sehr früh wirklich sehr viel Persönlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe gewusst, meine Kindheit war nicht einfach und ich war schon immer jemand, wenn ich Respekt vor einem Menschen habe. Also ich habe immer Respekt vor einem Menschen, aber der größte Respekt vor einem Menschen ist vorhanden, wenn das ein Kind ist. Ich habe einen riesen Respekt vor Kindern, weil Kinder einfach noch so rein sind und noch so angebunden sind an dieses wahre Ich und an dieses wahre Selbst. Sie sind einfach so ehrlich. Und ein Kind ist eine so intensive Entwicklung auch. Das ist so ein Entwicklungsbooster auch. Und ich habe das intuitiv gespürt. Ich habe das gewusst. Und ich habe gewusst, ich muss ein bestimmtes Level erreichen in der Beziehung zu mir selbst, dass ich das überhaupt hinkriegen könnte, mal selbst Mutter zu sein. Und irgendwann kam dann meine beste Freundin, meine Sandkastenfreundin, das ist wirklich ein Mensch, der mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, weil der mich schon fast mein ganzes Leben begleitet. Und sie wurde Mama und sie hat mich gefragt, ob ich Patentante werden möchte. Und jetzt muss ich dann schon anfangen zu heulen. Das war dieser magische Moment, als dieses Baby auf der Welt war und ich bin sie besuchen gegangen im Spital und wir sind gemeinsam in diesem Bett gelegen mit diesem Neugeborenen in der Mitte und ich habe gedacht, wow, es ist so verrückt, es ist so es ist so groß und es ist so, aber es ist irgendwie auch so unglaublich magisch und schön. Und ich habe diese Power gespürt in diesem Muttersein, diese Kraft. Und da war mir sehr klar, das muss ich ja auch machen. Es ist klar, ich möchte Mama werden. Und für meinen Mann war das auch vollkommen okay. Und dann sind wir in diese Kinderwunschzeit eingetaucht und das ist nicht so leicht gewesen. Es war sehr schwierig auch für mich. Ich war schwanger. Ich war im September 2011 schwanger. Na, das war ein bisschen, das muss Juni gewesen sein, genau. Und habe dann im September 2011 erfahren, dass dieses Kind in meinem Bauch nicht mehr lebt. Und das war ein großer Schock für mich, weil ich damals in der 14. Schwangerschaftswoche schon war und das Kind in der 8. Schwangerschaftswoche gestorben ist und ich relativ lange, also es ist jetzt aus dem Kopf, gell, relativ lange mit einem toten Kind im Bauch unterwegs war und ich das nicht gemerkt habe. Und meine Plazenta, meine Gebärmutter, die waren aber im Stand von dieser 14. Schwangerschaftswoche. Und das war super, super prägend, diesen Verlust zu erleben, diesen Abort zu erleben. Und das war so dieser erste Kontakt für mich auch mit diesen klassischen, sage ich jetzt mal, Frauenthemen. Es gibt für mich ganz viele Themen im Frausein, auch im Muttersein, die wir Frauen für uns oder mit uns selbst aushandeln. Und damals wurde mir irgendwie bewusst, das ist nicht okay. Weil in dem Moment, wo mein Umfeld erfahren hat, dass ich diesen Schwangerschaftsabbruch erlebt habe, sind ganz viele Frauen zu mir gekommen und haben gesagt, ja, das habe ich auch erlebt, das habe ich auch erlebt, habe ich auch erlebt. Und ich habe gedacht, das ist crazy. Man geht einfach so alleine mit diesem Schmerz durch diese Welt und muss dann zwangsläufig einfach wieder weitermachen und man muss weitermachen, muss weitermachen. Ich glaube, wir Mütter haben das schon auch so ein bisschen in unserem Blut, dass wir einfach weitermachen und dabei oft auch uns selbst vergessen. Und das war so dieser allererste Kontakt damit. Und das war eigentlich einer der ersten wichtigen Marker in meinem Leben, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin, dass ich mein Leben anders gestalte. Ich war damals immer noch Zahntechnikerin. Und ich habe gedacht, ich kriege das hin, den Job und die Familie unter einen Hut zu bringen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben alles miteinander besprochen, organisiert, mein Mann und ich. Wir haben gesagt, jeder von uns arbeitet 60%, weil ich habe gefunden, ey, ich gebe meinen Job ganz sicher nicht auf. Wenn er einen Job hat, habe ich ganz sicher auch einen Job. Mir ist das sehr, sehr wichtig, dieses Gleichwertige in einer Partnerschaft. Ich finde Gleichberechtigung manchmal ein bisschen ein komisches Wort. Für mich ist Gleichwertigkeit der wichtigere oder der richtigere Begriff. Okay, also es ist dann noch ein Weilchen gegangen und dann wurde ich wieder schwanger und diese ersten 3 Monate dieser Schwangerschaft, die waren echt der blanke Horror für mich, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können oder zu müssen, dealen zu müssen, bleibt dieses Kind oder bleibt dieses Kind nicht und da ist eine andere Entscheidungsgewalt als ich, die entscheidet, ob dieses Kind bleibt oder nicht, aber es ist dann geblieben. Und dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen in einer Rauhnacht. Das war der nächste. Das war dann die nächste Initiation in dieses Leben, das ich heute führe. Tatsächlich, meine Kinder sind meine Entwicklungsbooster, auch in meine eigene Selbstständigkeit. Hätte ich nie gedacht, weil im Kopf hat man immer das Gefühl, oder habe ich das Gefühl gehabt, ich muss etwas aufgeben, ich muss etwas opfern, ich muss mich opfern. Und ich weiß noch, ich habe mich sehr, sehr gut und sehr intensiv auf diese Geburt vorbereitet. Das war für mich ganz wichtig. Und jetzt nachblickend, man ist immer erst schlau, wenn man zurückschaut, würde ich sagen, es hat mir ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich glaube, die Geburt hätte auch schnell zu einem Kaiserschnitt führen können. Weil er brauchte 36 Stunden, um auf die Welt zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte die Supermama-Kraft nach dem Gebären. Das war echt, ich habe da 2 Nächte durchgemacht, habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Die erste Nacht habe ich durchgemacht, weil ich Wehen hatte. Die waren eigentlich voll okay, aber das kam dann eine medizinische Fachkraft zu mir und hat gesagt, ja, Frau Suppiger, wollen Sie nicht ein Schmerzmittel nehmen? Ich habe gefunden, nein, ich brauche kein Schmerzmittel. Und sie sagt, ah, doch, Sie sollten doch schlafen, Sie können doch sonst nicht schlafen, weil morgen kommt dieses Kind, da müssen Sie Kraft haben. Und dann habe ich mich so ein bisschen breit treten lassen, mir dieses Schmerzmittel zu geben. Und ich habe dieses Schmerzmittel so nicht vertragen. Alles, was so chemisch ist, ist es ganz eh schwierig für meinen Körper. Und dann ist mir wirklich schlecht gegangen, eine Nacht lang. Und dann die andere Nacht ist mir aber super gut gegangen, weil dann Baby war. Und ich gefunden habe, ich kann jetzt nicht schlafen. Ich muss dieses Baby anschauen. Alles war so perfekt und so schön. Und trotzdem ist es auch extrem streng. Und ich habe gemerkt, so als wir zu Hause waren, ich glaube, es war etwa die vierte Nacht, mein Sohn hatte so diesen Rhythmus, diesen 4-Stunden-Rhythmus. Alle 4 Stunden wollte der gestillt werden. Und ich konnte nicht mehr unterscheiden zwischen, ist jetzt Tag, ist jetzt Nacht, ist jetzt. Und ich weiß, ich bin in der Nacht aufgewacht, so in diesem Delirium. Und ich habe mir dann gedacht, Scheiße, fuck, das ist der krasseste Job auf der Welt, den es gibt. Das ist 24/7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Scheiße, was habe ich gemacht? Das war wirklich so, echt ein harter Moment. Und ich habe mich aber einfach so reingegeben. Und das Schöne war, das war wirklich etwas, was ich meinem Mann extrem dankbar bin. Mein Mann hat damals noch Job gewechselt und er hat 12 Wochen frei genommen. Damals gab es ja Vaterschaftsurlaub gar noch nicht. Und das hat unglaublich gut getan. Es hat uns beiden so gut getan, anzukommen als Eltern. Und es hat natürlich auch unserem Sohn gut getan. Und es war super. Und nach 14 Wochen oder 16 Wochen bin ich natürlich wieder arbeiten gegangen. Super. Hatte auch noch ein Vorstellungsgespräch für die Universität mit Baby. Stillend war das coolste Vorstellungsgespräch, was ich jemals hatte. Vor einem Professor zu sitzen, stillend, mit einem Baby im Arm. Und ich habe den Job bekommen. War auch ganz spannend. Ja, und dann haben wir gefunden, hey, ja, das ist eigentlich haben wir gesagt, nur ein Kind. Wir wollen nur ein Kind. Und dann haben wir das aber so cool gefunden mit einem Kind, dass wir gesagt haben, ja, komm, wir lassen es drauf ankommen und wir öffnen uns auch für ein zweites Kind. Und dieses zweite Kind ist schnell gekommen. Ich wurde tatsächlich wieder schwanger, als mein Sohn 4 Monate alt war. Ich bin eigentlich wieder schwanger, nach dem Mutterschaftsurlaub schon wieder schwanger arbeiten gegangen. Ja, und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das alles nicht mehr aufgeht. Also ich war so halb Mama, weil ich musste auch Kita organisieren. Mein Mann hat aber auch noch zu den Kindern geschaut. Und ich war aber auch nicht mehr richtig in meinem Job drin. Ich war so darauf angewiesen, dass andere mir, sag jetzt mal, in die Hände arbeiten. Und das ist natürlich sehr schwierig. Das ist auch organisatorisch sehr schwierig. Und wenn man mal einen Meisterstatus erreicht hat, sage ich jetzt mal, dann hat man keine Lust mehr, so zurückzukrebsen. Also ich auf jeden Fall nicht. Und dann war es für mich so wie klar, hey, ich muss da eine Reißleine ziehen und habe gekündigt, ins Blaue heraus. Und das Traurige daran, wirklich das Traurige, dass Das ist etwas, was ich der Schweiz auch ein Stück weit ankreide, weil wir haben unsere Kinder in der Kita betreut. Mein Job war ein Hobby. Ich habe am Schluss 40% gearbeitet und mein Mann und ich haben den Unterschied nicht mehr gemerkt. Also wo er dann auf 100% aufgestockt hat, weil ich nicht mehr arbeiten ging und wir die Kita nicht mehr zahlen mussten und weniger Steuern gezahlt haben, wir sind genau gleich, wirklich genau gleich durchgekommen. Einfach viel entspannter. Und da finde ich manchmal, ja, wir leben in einem Land, was ein tolles Land ist, ein schönes Land ist. Ich bin gerne in der Schweiz, bin auch gerne Schweizerin. Deshalb hört man es auch immer bei mir, dass ich Schweizerin bin. Ich mag nicht so perfekt Hochdeutsch sprechen, obwohl ich es vielleicht könnte. Aber es gibt einfach Dinge, die man sich trotzdem hier sehr hart erarbeiten muss. Und ich finde, Familien sollten nicht so hart arbeiten müssen. Weil, und jetzt komme ich an den Punkt, ich glaube, ich muss ein paar Teile machen. Also du kannst auch mir super gerne schreiben, was du gerne von mir wissen willst im Kontext zu Familie und Muttersein. Aber was ich heute weiß über das Nervensystem, über transgenerationale Traumadynamiken und über Bindung, ist einfach, dass diese ersten drei Lebensjahre so, so, so wichtig sind für uns. Und dass in diesen ersten drei Lebensjahren einfach unser Nervensystem erst, also schon sehr geprägt wird. Also de facto, unser Hirn ist erst mit 21, 22, 23 Jahren völlig ausgereift. Also das wächst bis zu diesem Alter noch oder reift bis zu diesem Alter noch. Und das Hirn verändert sich ja sowieso, bis wir sterben. Das ist neuroplastisch. Das heißt, dieser Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, das, den kannst du streichen, der stimmt nicht, der ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Aber diese ersten drei Lebensjahre, auch diese Zeit im Bauch von der Mama, sind für uns so, so, so prägend und vor allem für unser Nervensystem sehr prägend, weil auch Stress in der Schwangerschaft oder als Baby in der Schwangerschaft oder eben auch als Neugeborenes einen Einfluss darauf hat, ob diese Nervenschicht vom Vagusnerv myelisiert wird oder nicht. Und diese myelisierte Schicht, diese Schicht, die bildet sich, das ist so wie eine Schutzschicht um diesen Nerv herum und die bildet sich eben nicht, wenn zu viel Stress im System vorhanden ist. Und das ist extrem interessant. Und ich wünschte mir, dass wir mehr diesem Wissen folgen würden und wir den Wert wirklich erkennen würden in diesen sicheren Bindungen und auch in dieser Regulation vom Nervensystem. Ein Baby, das schreit nicht, um die Erwachsenen zu terrorisieren. Es schreit, weil das die einzige Möglichkeit ist, um irgendwie in einer Form zu kommunizieren. Etwas anderes geht nicht. Und wir Erwachsenen sind verantwortlich für die Beziehung zum Kind. Es ist nie das Kind verantwortlich für die Beziehung mit uns. Das ist so wichtig. Ich finde das so eine wichtige Perspektive. Und natürlich, wenn man ganz kleine Babykinder hat, die einfach süß sind und die man auch ständig knuddeln und an sich, also ich habe meine Kinder eh unglaublich gerne getragen, immer bei mir. Und da kamen auch so Sprüche wie, ah, du musst das mal von dir abgewöhnen. Ich habe gedacht, ja, was abgewöhnen? Was passiert denn? Dann ist es heroinsüchtig, wenn es mich nicht mehr hat, oder was? Also es war für mich alles so unlogisch. Und das trägt alles ganz fest dazu bei, dass unser System, unser Nervensystem gesund wachsen kann. Und wenn wir gestresst sind als Erwachsene. Und ja, hey, auch ich bin gestresst. Ich war früher noch viel gestresster als heute. Also wäre heute eine ganz andere Mama wie noch vor 13 Jahren. Und trotzdem bin ich mit diesen Kindern unterwegs und lerne ich mit diesen Kindern und sie lernen mit mir. Und dieses Wissen über das Nervensystem spielt auch uns heute, in dem Alter, wo sie heute sind, extrem zu. Also es unterstützt uns wirklich sehr, auch im Verständnis untereinander. Und man nimmt gewisse Reaktionen nicht so ernst, weil man einfach weiß, also nicht persönlich, schon ernst, aber nicht persönlich, weil man weiß, dieses Kind hat jetzt gerade diesen Wutanfall und es kann gerade nicht anders, weil das System dysreguliert ist. Und das ist tatsächlich etwas, was ich dem Schulsystem heute ankreide, dass dieses Wissen über das Nervensystem noch nicht angekommen ist in Schulen und dass man immer noch auf dem Verhalten der Kinder rumhackt. Ich begleite sehr viele Lehrer, ich liebe Menschen und ich mag diese Menschen auch, diese Lehrer, die zu mir kommen. Und ich weiß, unter welchem Druck sie stehen. Ich begleite auch sehr viele Mütter und Väter und ich begleite Kinder. Also ich kenne jeden Aspekt aus diesen Systemen heraus, aus diesen Bubbles heraus. Und ich verstehe jedes einzelne Individuum dort drin. Aber es kann nicht sein, dass wir Menschen, die gerade in einem dysregulierten Zustand sind, und das ist immer ein Zustand innerlich der Gefahr, ein Zustand, der schon sehr viel Hilflosigkeit und Ohnmacht mit sich tragen kann, im schlimmsten Fall, dass wir sie dann noch bestrafen für dieses Verhalten, dass wir noch nicht so weit und reif und erwachsen sind zu erkennen, das macht das Kind nicht mit Absicht. Es geht viel mehr, es geht um viel mehr als nur um Verhalten. Dieses Verhalten ist geprägt durch das Nervensystem. Und wenn man das Verhalten von einem Menschen ändern will, dann ändert man dieses Verhalten nicht über die Erziehung oder über Strafen oder über Belohnungen oder über Scheißnoten oder Hausaufgaben oder gelbe Kärtchen, rote Kärtchen, was es alles gibt, sondern man ändert es, indem man auf dieses Nervensystem zugreifen kann und herausfinden kann, was braucht dieses System, dass es sich wieder sicher fühlen kann, dass es entspannen kann, dass es in einen regulierten Zustand hineingleiten kann. Und ja, da ist nicht nur die Schule in der Pflicht, da sind auch wir Eltern in der Pflicht. Und ich weiß, wie das läuft. Ich habe 3 Kinder gehabt in einem sehr engen Altersabstand. Ich bin manchmal da gestanden und diese 3 wunderbaren Wesen sind so einfach, wusch, die sind durchgelaufen. Das war wie eine Tsunamiwelle. Ich hatte nichts, wirklich nichts mehr unter Kontrolle. Es hat mich natürlich auch gestresst. Aber ich habe mich dann teilweise gefragt, ja, gibt's heute Tote? Ist diese Situation jetzt so gefährlich, dass es Tote geben könnte? Und ich habe dann gemerkt, nein, wir leben alle noch. Es ist alles gut, es darf chaotisch sein. Ich muss nicht alles im Griff haben. Ich bin keine gute Mutter, nur weil meine Kinder um 12 schlafen am Mittag und um 11.30 Uhr ihr Mittagessen essen und um 18 Uhr ist Nachtessen und um 20 Uhr sind alle im Bett. Und das hat mich so entlastet und auch immer wieder mir diese Frage zu stellen, was brauche ich als Mensch, nicht als Mutter? Was brauche ich als Mensch, als Tanja Suppiger, dass mein Nervensystem reguliert sein kann und reguliert bleiben kann, auch in der Beziehung zu diesen Kindern oder mit diesen Kindern? Und wir gehen einen individuellen Weg, was Schule betrifft. Ich bin nicht per se gegen die öffentliche Schule. Ich glaube, es gibt wirklich mittlerweile tolle öffentliche Schulen, die einen anderen Weg gehen. Ich weiß auch unser Schulsystem ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, weil wir müssen einfach wissen, Systeme machen immer wir Menschen. Eine Familie ist auch ein System. Und wir Menschen machen dieses System. Es ist menschengemacht. Schulsystem ist auch menschengemacht. Und es sind die Menschen, die dieses System verändern. Und dieser Lehrplan 21 ist eigentlich sehr, sehr, sehr flexibel. Privatschulen entsprechen auch dem Lehrplan 21. Sonst dürften sie gar nicht da sein. Jede Mutter, jeder Vater, der ihre Kinder homeschoolen, müssen diesem Lehrplan 21 entsprechen. Und wenn ich dann aber als Mutter in einem Infoabend in der öffentlichen Schule sitze und die Schulleiterin da vorne steht und mir sagt, wir müssen das jetzt machen, weil du hast darüber abgestimmt, dann muss ich sagen, wow, ich habe überhaupt gar nichts abgestimmt. Also damals nicht. Und das ist dann für mich wirklich schwierig gewesen. Und ich habe gemerkt, unser ältester Sohn war 3/4 Jahre im Kindergarten, weil er in den Kindergarten gehen wollte, musste. Nein, er wollte. Und er hatte seine Anmeldung abgegeben, nicht ich. Und ich gemerkt habe, wow, das ist okay, was die da machen, aber das entspricht zu 180% nicht meiner Lebenshaltung und nicht meinen Werten und nicht dem, wie ich zwischenmenschlich mit Menschen umgehe. Und mein Kind ist 8 Stunden oder vielleicht war es auch damals ein bisschen weniger, aber in dieser anderen Energie drin. The body keeps the score. Das, was der Körper erlebt, das bleibt hängen. Und ich habe gemerkt, da komme ich nicht mehr dagegen an. Und für mich war es einfach ein viel zu großer Stress für mein Nervensystem. Ich habe gemerkt, okay, bei 3 Kindern, ich glaube, es wären mit Kindergarten 15 Jahre gewesen von meinem Leben, die ich so verbringen hätte müssen oder wo ich so meine Kinder hätte begleiten müssen, wo ich gemerkt habe, das kriege ich nicht hin. Das ist etwas, was ich nicht hinkriege. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, um einen anderen alternativen Weg zu gehen, wo auch ich mich mit einem System sicher fühle, wo ich weiß, meine Kinder sind sicher dort. Und natürlich gibt es gibt auch in anderen Schulformen immer wieder Themen und Herausforderungen. Es gehört dazu. Wir sind Menschen, wir sind Bindungstierchen. Und ich glaube, wir sollten viel mehr wieder diesen Fokus auf Bindung und Beziehung setzen. Und ich glaube, es wäre vielen, vielen, vielen Lehrpersonen geholfen, wenn sie wieder in diese Beziehung, in diese Bindung gehen würden mit ihren Schülern und ihnen zeigen würden, wie können wir miteinander dafür sorgen, dass in diesem Schulzimmer ein Zustand herrscht, in dem wir uns regulieren können. Weil viele Lehrer, auch die ich begleite, die sind mit Klassen, Schulklassen konfrontiert, wo über die Hälfte der Kinder neurodivergent unterwegs sind. Also da brauchen wir andere Maßnahmen. Ich mag dieses Wort nicht. Und diese einzige Maßnahme, die funktioniert, vor allem bei neurodivergenten Kindern, ist Beziehung. Die wollen Beziehung und die fordern es vielleicht auch heraus, wenn jemand dasteht, der keine Beziehungskompetenz hat oder nur wenig oder Angst hat vor den Kindern. Also ich habe auch schon mit Lehrpersonen gesprochen, die de facto Angst vor ihren eigenen Schülern haben. Und das ist, wir müssen in sichere Bindungen wieder hineinfinden und dann regulieren sich auch diese Nervensysteme wieder und dann kann auch eine Klasse wieder miteinander weitergehen. Da gibt es so viele Themen, auch Mobbing. Mobbing entsteht nicht, weil ein Kind happy ist. Also ein Kind mobbt nicht, weil es happy ist und vielleicht in seiner Familie gesehen wird und gehalten wird und reguliert wird, sondern vielleicht genau aus dem Grund, weil es das nicht wird und es irgendwo dann kompensieren muss. Und wenn wir diese Dynamiken verstehen auf einer tiefen Ebene, dann können wir ganz anders anfangen, mit uns umzugehen und mit uns auch zu sein und wir bekommen auch ein ganz anderes Verständnis für uns selbst in unserer Rolle als Mutter, in unserer Rolle als Vater. Wir sind als Familie extrem gefordert in diesem Land, dass das Geld reinkommt. Dass meistens müssen beide Partner arbeiten, damit Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden kann. Damit Großeltern müssen manchmal involviert werden, damit es sich überhaupt lohnt, wenn die Frau arbeiten geht, weil eine Kita kostet einfach grundsätzlich zu viel oder man will das Kind nicht in die Kita bringen, etc. etc. pp. Also ich kenne die Probleme, die wir haben. Und je gestresster wir sind, je dysregulierter wir sind, desto weniger Kapazität ist auch hier, um eine Möglichkeit für Veränderung zu finden, weil wir dann einfach in diesem Dilemma drin stecken. Und ich mag dir noch eines mitgeben, es war eine meiner besten Entscheidungen als Mutter, die ich gemacht habe. Und da haben alle profitiert davon. Ich habe mit einer Freundin von mir, also mittlerweile eine meiner besten Freundinnen, ich habe drei beste Freundinnen, würde ich sagen. Nein, eigentlich sind es vier. Und sie hat auch drei Kinder im gleichen Alter wie ich und wir haben uns zusammengetan. Wir haben uns gegenseitig reguliert. Wir haben uns gegenseitig reguliert und wir haben uns gegenseitig die Möglichkeit geschenkt, dass jede von uns alle zwei Wochen einen Tag bekommt, in dem sie ihre Ressourcen wieder auftanken kann. Wir haben das so abgemacht, dass alle zwei Wochen, also jede Woche waren entweder ihre Kinder bei mir und dann habe ich einen Tag sechs Kinder gehabt und die Woche darauf waren dann meine Kinder bei ihr. Und dann hatte sie sechs Kinder und ich hatte einen Tag frei. Und das hat uns beiden so viel gebracht. Eigentlich war es was Kleines, aber es war so wertvoll. Wir haben uns beiden wirklich ein großes, großes Geschenk gemacht und parallel dazu auch den Kindern, weil die haben wirklich so gerne miteinander gespielt und waren gerne miteinander unterwegs. Und das haben wir so in diesem Kleinkindalter dann gemacht. Als sie dann in die Schule kamen, gab es ja dann automatisch auch wieder mehr Freiraum und mehr Platz und mehr Luft wieder zum Atmen. Das hat uns unglaublich gut getan. Das war echt eine der besten Entscheidungen. Wenn mich jemand fragt nach einem Mama-Hack, dann ist das der große Mama-Hack. Also A, ist man einfach auch, wenn das ein Mensch ist, der einem nahe steht, man hat dann so einen Best Buddy und einen Mama-Buddy, weil man so durchs Gleiche hindurch geht. Und man hat einfach alle zwei Wochen Raum für sich. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder unsere Ressourcen haben und uns auftanken und diese Ressourcen regulieren wiederum unser Nervensystem und geben dann wieder die Kapazität, um für andere da sein zu können und regulieren zu können. Und das ist ja, ach, das können wir Frauen ja gut, für die anderen da zu sein. Immer zuerst für die anderen. Und dann am Schluss für uns selbst. Aber ich glaube, das darf wirklich, wirklich drehen, dass man in diese selbstbewusste Haltung hineinkommt, dass es der Familie nur so lange gut geht, wie es, ich sage, den Eltern gut geht, nicht nur der Mama. Die Mama ist schon auch wichtig, aber viel zu wenig leben wir auch wirklich danach, weil wir halt auch sehr in diesem Trott drin sind und in diesem Mechanismus drin sind und man muss dies, das, Ananas. Und dann kommt noch Druck in Form von Schule in die Familie hinein. Und es tut mir leid, ich will wirklich der Schule jetzt nichts Falsches ankreiden, aber es ist einfach aus meiner Erfahrung, aus den Begleitungen, die ich mache, dass Schule einen enormen Einfluss auf Familie hat und einen enormen Einfluss auch auf die Qualität der Beziehung innerhalb der Familie hat. Und ich finde, eigentlich hat Schule da nichts verloren. Das ist für mich No-Go, wenn das nicht stärkend ist. Und da müssen wir einfach sehr achtsam sein und auch immer wieder vielleicht hinterfragen und uns fragen, wie kann es denn leichter gehen und was könnte denn für mich oder für uns als Familie eine entlastende Entscheidung sein? Es geht um Beziehung. Und es geht um Beziehung mit dem Kind. Und das ist etwas, was auch ich als Mutter gemerkt habe. Das ist so, solange die Kinder so in diesem Kleinkindalter sind, ist man so in dieser eigenen Bubble drin. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu isoliert ist. Ich bin ja nach Ermensee gezogen als die zwei Ältesten 1,5 und 2,5 Jahre waren und dann ist dann 9 Monate später unsere jüngste Tochter auf die Welt gekommen. Ich war so sehr in dieser Bubble drin. Das war auch dann der Grund, weshalb ich angefangen habe, Online-Business zu machen. Es war dieser einzige Moment, wo ich wieder nach draußen, in irgendeiner Form nach draußen gehen konnte. Ich habe viel geschrieben über das Muttersein. Das waren meine Anfänge. Ich habe ganz viel geschrieben über das Muttersein, über Hochsensibilität, über selbstbestimmte Schwangerschaften, selbstbestimmtes Gebären. Das waren so meine Themen. Und über diesen Blog habe ich dann so ein bisschen Bekanntschaft gewonnen. Und so hat vor 10 Jahren das dann so richtig an Fahrt bekommen. Also angefangen hat es schon vorher, hat es schon etwa vor 15 Jahren, aber dann so richtig ernst, sage ich jetzt mal, ist es mit diesem Feinsein dann geworden vor 10 Jahren. Und das waren wirklich so die wichtigen Themen für mich, die mir am Herzen gelegen sind. Und manchmal waren es eine halbe Stunde, die ich Zeit hatte, weil gerade alle Kinder geschlafen haben oder ich weiß nicht, was habe ich mich vor die Kamera gestellt und habe irgendwas gesagt, was ich in dem Moment sagen wollte. Und ich hatte gar keine Zeit für Perfektionismus. Ich hatte null Zeit, um irgendetwas nochmals zu schneiden oder zu überdenken. Und ich habe immer gedacht, ich hau's raus. Scheißegal. Irgendjemand interessiert es vielleicht da draußen. Und ich glaube, wir sollten viel mehr auch so durch die Welt gehen, weil es ist wichtig, dass wir eine Stimme haben. Und es ist wichtig, dass wir dieses Muttersein ehrlich zeigen und nicht so Instagram, tülülü, schaut mal, ich habe ein Baby geboren und habe wieder den Superbody. Hey, super schön, wenn das eine Frau hat, das mag ich jeder gönnen, aber es gibt eben auch andere Themen da drin, als nur hübsch auszusehen und die perfekte Mama zu sein. Es gibt Themen wie Depressionen, dass es schwer ist, konfrontiert zu sein von so einem Kind, dass ein Kind einfach triggert, dass ein Kind einfach unsere wunden Punkte hervorholen kann. Es kann Engel und Teufel zugleich sein. Und wir sind gute Eltern, sind wir dann, wenn wir das verstehen. Und wenn wir verstehen können, es hat jetzt nichts mit dem Kind zu tun, sondern das, was getriggert wird in mir, ist etwas, was ich noch nicht verarbeitet habe. Und ich dann diese Verantwortung für mich übernehmen kann und hinschauen kann, was ist es denn ganz genau? Wenn wir das trennen können und es nicht auf das Kind projizieren, weil dann beginnen wir diesen Zyklus zu brechen, sprechen alle von diesen Cycle Breakern, diese Traumata zu brechen. Das bedeutet, ich muss daran arbeiten und ich muss diese Mechanismen, diese Dynamiken von Trauma kennen und erfahren. Genau, und ich könnte jetzt noch stundenlang weitersprechen. Ich weiß, wir sind jetzt schon über 44 Minuten unterwegs miteinander und ich möchte auch zu einem Schluss kommen. Ich spreche gerne wieder über das Thema. Ihr dürft mir auch gerne schreiben, was ihr von mir ganz konkret hören wollt, was das angeht. Ich bin da sehr offen oder sehr gerne spreche ich darüber, was ihr wissen wollt. Und was ich einfach sagen möchte, ist, Feinsein setzt sich sehr, sehr, sehr stark dafür ein, dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen wieder feiner werden. Weil schau mal in die Welt hinaus, es ist ja nur noch Mord und Totschlag. Und es sind nicht die Frauen, die gerade Krieg führen. Also ich habe noch keine Frau gesehen, sorry. Also sie müssen mitziehen, aber es sind nicht die Frauen. Es sind auch nicht die Frauen, die da die großen kriegerischen Ansagen machen, ein paar einzelne, aber es sind die Frauen, die nachher wieder die Scheiße aufräumen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das macht mich ein bisschen wütend. Das fickt mich echt an. Weil ich glaube, wir müssen echt mal hinstehen und sagen, hey, jetzt ist fertig. Weil wenn es etwas gibt, was ich weiß, zu über 1000%, dann ist es das, dass ich diese drei Kinder nicht geboren habe, dass sie in einen Krieg ziehen. Dafür lasse ich mein Leben. Aber definitiv. Dafür bin ich nicht angetreten. Als Mutter. Echt nicht. Und ich glaube, wir hätten so viel Kraft und wir hätten so viel Power. Aber in einem gewissen Maße zieht uns dieses Leben auch ganz viel Kraft und ganz viel Power, dass das nach außen treten gar nicht so richtig möglich ist. Und das ist das, was ich schade finde. Weil ich einfach finde, wir Frauen machen es anders. Wir Frauen machen auch anderes Business als die Männer. Und wir müssen nicht gleich ziehen mit den Männern oder gleich sein mit wie die Männer. Habe ich versucht. Für mich hat es nicht funktioniert. Es war ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig und es war auch ziemlich anstrengend. Aber es war auch schwierig herauszufinden, was ist denn der weibliche Weg? Weil ich hatte keine Marker, ich hatte kein Vorbild, ich kenne keine Frau, wo ich sage, ja, die macht jetzt wirklich weibliches, cooles Business, so wie sie das machen will. Ich musste das mir selbst ziemlich hart erarbeiten. Und ja, ich stoße manchen Männern auch damit ein bisschen vor den Kopf, immer mal wieder, wenn es um diesen Business-Kontext geht, weil ich einfach die Dinge anders mache. Und ich weiß, wenn ich sie nicht so mache, wie es für mich stimmig ist, dann fahre ich sowieso an die Wand. Also kann ich gleich von Anfang an die Dinge anders machen. Feinsein ist alles andere als branchenkonform. Sind wir nicht. Ja, also so viel dazu. Wenn du dich im Kontext von Schule bewegst, wenn du Lehrperson bist oder vielleicht auch eine Kita leitest oder Heilpädagogin bist oder Schulpsychologin bist oder Schulleiterin bist, dann schau einfach mal Finzi macht Schule an. Wir machen uns da wirklich, wirklich stark dafür, dass dieses Wissen in die Schule kommt und wir haben schon mit vielen, also mit Schulen zusammengearbeitet, mit Lehrern zusammengearbeitet, ganzen Lehrerteams zusammengearbeitet und wir wissen einfach, wie wertvoll das ist, wenn dieses neurosystemische Wissen in Schule integriert wird. Das hat eine ganz andere Qualität. Und ich bin einfach der Meinung, das müsste so etwas wie in eine Grundbildung sein. Für mich wichtiger als das ABC, zu wissen, wie mein Körper auf dieser autonomen Nervensystemebene funktioniert. Das würde das miteinander so, so stark vereinfachen. Ich verlinke das unten hier noch. Tanja Lühend übernimmt diesen Part, sie ist Heilpädagogin und die ist wirklich eine super, super top Expertin, auch was das Thema Neurodivergenz angeht, vor allem ADHS und Autismus-Spektrum ist sie einfach top. Und für Familien sind wir auch sehr breit aufgestellt. Da haben wir jetzt ein eigenes Programm mit Dominik Leuthard, die auch die Feinsein-Mentorenausbildung gemacht hat und wo wir Familien stärken möchten in diesem neurosystemischen drin, in diesem Feinsein drin, damit dieser Familienalltag einfach auch entspannter sein kann und wir reguliert und erwachsen und reif miteinander umgehen und miteinander wachsen können. Ich herze dich ganz, ganz fest. Danke vielmals für so lange Zuhören und Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.